Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Glücklich bist du, Israel. Wer ist wie du? Ein Volk, gerettet durch den Herrn. Mit diesem Gedanken schließt Mose seinen Segen für das Volk Israel ab. Er wendet sich an jeden einzelnen Stamm und gibt ihnen Segen mit für die Zukunft. Er weiß, dass die 40 Jahre Wüstenwanderung nun dem Ende entgegengehen und dass das Volk drauf und dran ist, in das Land Kanaan einzuziehen. Und er weiß auch, dass für ihn die Reise zu Ende geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge. Wir werden in dieser Episode an der Stelle weiterlesen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, und zwar in 5. Mose, Kapitel 34 und dort ab Vers 1. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüberliegt. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis nach Dan, und das ganze Land Naphtali, das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer. Und den Süden und den Umkreis des Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis hin nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach: Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen eigenen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort hinübergehen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir erfahren, dass Mose, bevor er sterben wird, bevor er sich zur Ruhe legt, bevor seine Reise zu Ende geht, dass er noch einmal das Land sehen kann, das Gott Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Er steigt auf diesen Berggipfel hinauf und blickt nach Norden. Er blickt nach Westen, blickt nach Süden und sieht das Land, in das er nicht hineinziehen kann. Und als ich so mit ihm mitgegangen bin und mit ihm so geblickt habe, habe ich mich gefragt, was bringt es ihm? Was bringt es ihm, dass er das Land noch sieht? Wusste er nicht, dass das Land da ist? War es eine Art, sich zu vergewissern? Ja, stimmt, also das Land gibt es wirklich? Oder war es vielmehr, sich damit zu verbinden und zu sagen, ja, selbst wenn ich nicht dort hinüberziehe, das Volk, sie werden in dieses Land kommen. Sie werden es diesmal schaffen, denn sicherlich ist ihm bewusst geworden, als er so nochmal sich das Land betrachtete, dass sie die Chance gehabt hätten, vor 40 Jahren in dieses Land hineinzuziehen. Und er war bereit. Er hätte es gemacht. Er hat daran geglaubt, dass Gott sie in das Land führen wird, nur das Volk glaubte nicht. Das Volk hatte nicht die Kraft zu vertrauen und sich fallen zu lassen und sich in Gottes Hände hinzugeben und sich in das Land führen zu lassen. So musste er 40 Jahre seines Lebens in der Wüste mit dem Volk wandern, bis sie jetzt wieder an diesem Punkt angekommen sind. Und er hofft und wünscht sich und will, dass das Volk es diesmal schafft. Das ganze 5. Buch Mose spielt sich ja in den Ebenen des Moab ab. Mose wendet sich an das Volk Israel und sagt: Diesmal, wenn ihr vertraut und euch nicht anderen Göttern hingebt, dann werdet ihr es diesmal schaffen. Es war aber nicht leicht für Mose, das zu akzeptieren, dass er nicht mitgeht. Auch darüber haben wir gelesen oder besser gesagt ihm zugehört. Und Sie erinnern sich, in 5. Mose Kapitel 3, da spricht Mose selbst darüber. 5. Mose, Kapitel 3, Vers 23, er sagt: Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte. Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Ich will mit, sagt er, ich will da auch mit. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein. Rede nicht mehr weiter von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden und nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen eigenen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan ziehen. Du wirst nicht gehen, Mose. Du kannst nicht mit, und es war nicht leicht für ihn zu akzeptieren. Er hat es versucht, er hat probiert, er hat mit Gott gerungen, er hat mit ihm gesprochen und gesagt, lass mich doch auch rüberziehen, ich will auch mit. Und wenn Sie mitgelesen haben, dann erinnern Sie sich, worum es hier geht oder warum Mose nicht mitziehen kann. Mose und Aaron, beide haben während der Wüstenwanderung an einer entscheidenden Stelle, wie Gott es formuliert, ihn nicht geheiligt, sondern sich selbst. 4. Mose Kapitel 20, da blicken wir noch einmal kurz zurück, um das zu verstehen, was hier passiert. Es ist nicht so, dass Gott Mose das nicht gönnen würde. Es ist nicht so, dass Gott Mose das nicht wünscht oder ihm das nicht hätte geben wollen, dass er mit in das Land zieht. Das ist nicht das Thema. Der Grund ist ein ganz anderer, und zwar 4. Mose Kapitel 20 und dort ab Vers 2 wird uns von dieser Begebenheit erzählt, als das Volk wieder mal kein Wasser hatte und sie murren, Vers 2, gegen Mose und gegen Aaron und sie hadern mit Mose, Vers 3 und sie fragen, Vers 4, und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh, und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesem Ort, an diesem bösen Ort zu bringen? Wieder einmal, wenn es schwer ist, wenn es kompliziert wird, wenn das Volk leidet, dann brechen sie das, was passiert ist, runter und sagen, es ist etwas Menschliches. Aaron, du und Mose, Mose und du, Mose und Aaron, ihr zwei, ihr habt uns aus Ägypten hergeführt. Ihr habt uns in diese schlimme Situation gebracht. Ihr seid es gewesen, und das Volk merkt nicht, dass in diesem Augenblick sie sagen, es war eben nicht Gott, sondern es war ein Mensch oder es waren Menschen, die den Auszug aus Ägypten herbeigeführt haben. Sie verlieren ihr Vertrauen in Gott und setzen ihr Vertrauen auf Menschen bzw. klagen Menschen an und sind unzufrieden mit dieser Situation. Und in diesem Augenblick, als Gott zu Mose sagt, gib dem Volk Wasser, sprich zu dem Felsen und der Fels wird Wasser hervorbringen. In dem Augenblick, als Mose dann sagt, in Vers 10, und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen. Und ich vermute mal, dass er da ziemlich sauer war. Ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Das ist das Problem, warum Mose nicht mitgehen kann. Weil er in dieser Situation dem Volk gesagt hat, stimmt, ihr habt recht, wir waren es, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Aaron und ich, ja, wir zwei haben das alles gemacht. Und eben nicht Gott. Und würde Mose mit in das Land hineinziehen, dann würde sich das für immer im Bewusstsein des Volkes verankern. Das war gar kein nichts Göttliches. Gott hat hier nicht gewirkt, das war was Menschliches. Irgendwann tauchten in Ägypten zwei Männer auf, die haben ein paar Wunder gemacht. Schön, ja, die Zauberer des Pharao konnten auch Wunder machen. Und siehe da, wir sind ausgezogen und jetzt sind wir in das Land Kanaan gekommen. Sie würden denken, es war etwas Menschliches und nicht etwas Göttliches. Und da sagt Gott Mose, selbst wenn ich will, dass du in das Land Kanaan gehst, du kannst jetzt nicht mehr damit hineingehen. Denn wenn du diesen Schritt machst, wenn du sie in das Land führst, wird das nie mehr mit mir, mit Gott verbunden werden, sondern mit dir als Mensch. Wenn du aber hier bleibst und das Volk sich hier von dir lösen muss und ein anderer sie führt, nämlich ein Josua, dann muss das Volk sich in eine Abhängigkeit zu mir begeben und nicht zu dir. Das Problem war nicht, dass Mose etwas Falsches gemacht hat, sondern das Problem war, dass Mose Gott nicht geheiligt hat, um die Worte Gottes zu verwenden. Er hat nicht demjenigen die Würde oder die Verantwortung übergeben, der für das alles verantwortlich war, nämlich Gott, sondern er hat es zu sich gezogen und damit sich selbst und seinem Bruder, sich und Aaron, geheiligt. Und so bleibt Mose nur, dass er das Land sieht und Frieden damit schließt, dass er in dieses Land nicht hineinziehen kann. Zurück zu 5. Mose, Kapitel 34, da lesen wir weiter. Vers 5. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Mose ist tot. Mose stirbt im Land Moab. Und als ich das so für mich las, merkte ich, wie in mir selbst so eine Leere entstanden ist. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Mose kann doch nicht sterben. Mose stirbt, aber er ist doch unser Leiter. Er ist der, der uns geführt hat 40 Jahre. Er ist der, der sich für das Volk eingesetzt hat, für uns. Er kann doch nicht weg sein. Was wird mit uns passieren? Und dann spürte ich die Verbindung zu dieser Figur oder zu diesem Mose. Wie man sich doch an einen Menschen festhalten kann und dann Gott darüber aus den Augen verliert. Mose kann doch nicht weg sein. Was ist denn los mit Mose? Und sie erinnern sich, als Mose 40 Tage auf dem Berg war. 40 Tage, als sie am Berg Horeb ankommen und er ist auf dem Berg und empfängt die 10 Worte, die 10 Gebote von Gott. In diesen 40 Tagen ist das Volk so verzweifelt, dass sie sich einen Götzen bauen. Das goldene Kalb bauen und sagt, das ist unser Gott. Wir brauchen etwas, was wir sehen, was wir anfassen können. Und Mose ist weg. Mose ist tot. Mose, du kannst doch nicht tot sein. Und dann merkte ich so für mich selbst so, Klaus, es geht hier nicht um Mose, sondern es geht um das, was Gott tut. Vers 6, und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber, und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Wer ist denn er? Und er begrub ihn im Tal, das heißt, er kommt wieder vom Berg herab, im Land Moab, Bet Peor gegenüber. Wer ist er? Wer ist bei Mose? Wer begräbt ihn? Bleibt offen. Und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Kein Kult um Mose, kein Grab, wo jeder hinfahren kann jedes Jahr und zu Mose zu beten oder für Mose irgendwie zu gedenken oder zu erinnern. Dieser Mann, der das Volk 40 Jahre lang führt, wird begraben und niemand weiß, wo sein Grab ist, bis auf den heutigen Tag. Damit das Volk sich nicht, und so deute ich das jetzt, so verstehe ich das, damit sich das Volk nicht auf Mose richtet, sondern ihr Blick zu Gott ihr Blick hebt. Denn er ist es, der das Volk herausgeführt hat. Mose hat das Volk geleitet, aber aus Ägypten herausgeführt hat es Gott. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Und die Söhne Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weinens, der Trauer um Mose zu Ende. Das Volk wird erfasst von der Trauer. Aaron ist gestorben. Miriam ist gestorben. Nun ist auch Mose gestorben. Eine ganze Generation ist gegangen. Diejenigen, die aus Ägypten herausgezogen sind, nur noch ganz wenige sind am Leben. Bald ist das auch für das Volk Geschichte. Deswegen hat ja Mose sich an das Volk gewandt und sie nochmal mitgenommen in die Vergangenheit, mitgenommen, was passiert ist. Das gedeutet, sie da hineingeführt, ihnen die wichtigen Dinge mitgegeben, weil er weiß, dass die Zeit voranschreitet. Und bald ist das, was in Ägypten passiert, Geschichte. Und die Frage wird sein, wie wird das Volk mit dieser Geschichte umgehen? Vers 9, Josua, aber der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Jetzt findet ein Leitungswechsel statt, ein Führungswechsel. Der neue Leiter ist da, Josua, bereits zweimal eingeführt, bereits vor dem Volk, vor den Augen des Volkes eingesetzt als Nachfolger von Mose. Und jetzt wendet sich der Blick weg von Mose hin zu dem neuen Leiter, zu Josua. Und die Frage wird sein, wird er es schaffen? Kriegt er das hin? Wird er in die Fußstapfen dieses übermächtigen Leiters, dieses großen Mose, wird er in diese Fußstapfen denn laufen können? Wird das Volk ihn akzeptieren? Wird es diesmal klappen? Werden sie dieses Mal in das Land Kanaan einziehen? Vers 10, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Das ist auch interessant, das war nur ein ganz kurzer Blick zu Josua, denn wir sind ja gerade dabei, dass Mose stirbt. Dieser große Leiter stirbt. Der Neue wird kurz uns vor Augen geführt, Josua, und dann geht es natürlich wieder weiter mit Mose, mit der Würdigung dieses großen Mannes. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, sie im Land Ägypten am Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land zu tun. Und mit all der starken Macht und mit all dem Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Es kam keiner mehr wie Mose, mit dem so Gott so geredet hätte, wie er mit Mose geredet hat, von Angesicht zu Angesicht, der all das getan hatte mit all dem Großen und Furchtbaren, mit all der starken Macht und mit all den Zeichen und Wundern. All das ist jetzt vorbei. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber damit ist auch das Buch zu Ende. Das, was wir die fünf Bücher Mose nennen, das ist jetzt zu Ende, das ist vorbei. Mose ist tot und die Geschichte nimmt hier ein Ende. Und natürlich stellt sich die Frage, ja, und wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Bleibt das Volk da? Wann geht es weiter? Gehen sie jetzt da rein? Werden sie in das Land Kanaan einziehen oder wird sich jetzt wieder Verzweiflung breit machen und Misstrauen? Oh nein, wenn jetzt schon Mose nicht mehr da ist und es mit ihm nicht geklappt hat, warum sollte es denn mit Josua klappen? Okay, auf zurück nach Ägypten. Das Buch ist hier zu Ende. Mose stirbt. Und die Frage ist, wie wird die Geschichte weitergehen? Und an diesen Punkten, wo Geschichte auch endet oder eine Episode endet oder ein Mensch, das Leben eines Menschen, ein Abschnitt endet, das ist auch immer ein guter Augenblick, um noch einmal zurückzublicken und den großen Bogen sich noch einmal vor Augen zu führen. Zumindest ist das das, was ich immer mache. Anhalten, innehalten und noch einmal zurückblicken und das große Ganze zu sehen. Das alles begann mit der Schöpfung, mit der Erschaffung des Menschen. Damit beginnt die Geschichte, damit beginnt die biblische Geschichte. Mit der Erschaffung des Menschen, mit der Erschaffung einer guten, einer sehr guten Welt, in die der Mensch hineingelegt wurde, um zu leben. Um in Gemeinschaft zu leben, miteinander, mit Mensch und mit Gott. Gott und Mensch leben in Gemeinschaft. Und der Auftrag des Menschen ist, diese Erde den Garten Eden, aber die Erde insgesamt zu bebauen und zu bewahren. Das Böse bricht in die Realität des Menschen hinein. Der Mensch entscheidet sich, das Böse Teil seines Lebens, Teil seiner Wirklichkeit werden zu lassen. Es kommt zu einer Trennung von Gott. Es kommt zu einem Herrschaftswechsel. War die Ordnung am Anfang Gott, Mensch und Schöpfung, Natur und Tiere, ändert der Mensch die Ordnung mit seiner Entscheidung. Er gehorcht einem Tier und erhebt ein Tier, beziehungsweise er gehorcht der Stimme der Schlange und erhebt sie dann zu seinem Gott und wendet sich und trennt sich von Gott, wird aus dem Garten Eden, muss aus dem Garten Eden gehen und das Böse fängt an, die Erde auf der Erde sich auszubreiten, bis es zu einer riesigen Katastrophe kommt, eine große Flut, die ganze Erde bedeckt, weil das Böse so überhand genommen hat, dass Gott gleichzeitig alles Leben zerstören will und zerstören muss und im selben Augenblick auch alles Leben retten will, um einen Neuanfang möglich zu machen. Mit Noah und mit seiner Familie schließt er einen Bund, der ihn die Zukunft weist und Leben möglich macht. Das ist die große Frage, die uns von Anfang an dann beschäftigt ist. Wie ist Leben möglich? Und wir merken, wie Gott ständig versucht, Leben zu erhalten, Leben möglich zu machen und dem Menschen zu helfen, am Leben zu bleiben. Ganz am Anfang sendet Gott sogar noch den Menschen mit einem Gedanken oder mit einer Perspektive so in die Zukunft, indem er sagt, eines Tages wird einer kommen, eines Tages wird ein Nachkomme der Frau kommen und der Schlange den Kopf zertreten und dann wird wieder etwas zurückgeführt werden. Das ist aber alles sehr vage und sehr dunkel und mit in die Zukunft hineingesprochen, eine Zukunft, die der Mensch noch nicht kennt. Nach dieser Katastrophe breitet sich der Mensch aus über die gesamte Erde, kommt aber wieder erneut zusammen, um einen Turm zu bauen, einen großen Turm in der Hoffnung, Leben seinerseits möglich zu machen, sich zu retten, falls noch jemals so eine Flut kommt. Durch die eigenen Taten oder aus dem eigenen Werk heraus versucht der Mensch, sich und die Menschheitsfamilie zu erretten, doch Gott greift ein und zerstört diesen Turm und verbreitet wieder die Völker auf der ganzen Welt. Er hebt einen Mann oder wählt einen Mann und eine Frau aus, eben nicht durch die Tat dieses Menschen, sondern durch den Segen Gottes will Gott durch Abraham und durch Sarai Segen über die ganze Welt bringen. Eine Familiengeschichte entsteht. Abraham, der lernt, dass sein Glaube, dass sein Vertrauen Gott gegenüber, das ist seine Gerechtigkeit. Dass er Gott vertraut, dass er ihm einen Sohn schenken wird. Gott schließt einen Bund mit ihm. Einen Bund, der wiederum in die Zukunft greift und Leben möglich macht. Gott sagt zu ihm, Abraham, es ist wichtig, dass du den Weg gehst, meinen Weg gehst, den Weg des Herrn gehst, nämlich Recht und Gerechtigkeit zu üben. Ich bin ein gerechter Gott, sei du auch gerecht. Und er kriegt einen Sohn geschenkt und erfährt durch Isaak, dass Gott das Opfer bringen wird, das Leben möglich macht. Nicht der Mensch. Menschen müssen keine Opfer bringen, um Leben möglich zu machen. Gott wird sich um dieses Opfer kümmern. Isaak, Jakob, Josef und seine 11 Brüder. Eine Familiengeschichte. Aus einer Familiengeschichte wird die Geschichte eines Volkes. Ein Volk, das unterdrückt ist, das unter Mühsal und leidet und zu Gott schreit und sagt, Gott, befreie uns endlich. Und Gott kommt und rettet dieses Volk. Wie Mose sagt, glücklich bist du, Israel, der du durch Gott, durch den Herrn gerettet bist. Gott kommt und rettet dieses Volk durch große Zeichen und Wunder, wird das Volk aus Ägypten herausgeführt. Am 3. Monat kommen sie im Berg Horeb an und wiederum wird ein Bund geschlossen. Ein Bund, der auch in die Zukunft weist. Ein Bund, der Leben möglich machen soll. Sie erhalten die 10 Worte, die 10 Gebote und viele andere Rechtsbestimmungen, die ihnen helfen sollen zu leben, als Volk zu leben, gerecht zu leben, den Weg des Herrn zu gehen, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Sie erhalten das Heiligtum. als ein Sinnbild für das Opfer, das Gott für sie bringt, damit sie genau das verstehen, was Abraham auch verstanden hat. Gott wird sich um das Opfer kümmern. Gott ist es, der Leben möglich macht. Leben kommt nicht durch den Menschen, sondern durch Gott. Nach einem Jahr machen sie sich auf den Weg in das Land Kanaan. Und als sie drauf und dran sind, in das Land Kanaan einzuziehen, macht sich Misstrauen im Volk bereit und sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht, sich Gott anzuvertrauen, dass er sie rüberbringt. Und daraus ergibt sich 40 Jahre Wüstenwanderung. Und nun sind sie angekommen. In den Ebenen des Moabs haben sie die Möglichkeit, in das Land Kanaan zu ziehen. Die Erschaffung des Menschen, um zu leben. Die Katastrophe, der Turm, eine Familiengeschichte, aus der eine Volkesgeschichte wird. Und dieses Volk sollte ja nur das erste Volk sein. Sie alle damaligen Völker, wollte Gott mitnehmen und zu sich führen und ihnen Leben schenken. Wird es das Volk Israel schaffen? Werden sie in das Land Kanaan einziehen? Die Zukunft wird es zeigen. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen und viel Freude beim Lesen. Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.